Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astral Talk 2026.
Ja,
Hallo, liebe
Premiere.
Svenja.
Ja, hallo und herzlich willkommen an alle und hallo, lieber Oliver. Ja, wir sind jetzt
ganz
auf jeden Fall.
Nicht.
Nee, ich will nur sagen, wir sind fast jetzt über ein Jahr zusammen hier zu zweit. Deswegen ist das für mich so eine schöne Premiere.
Ach so, ja. Ja, ist schon, es kommt mir vor wie Jahre eigentlich. Ne? Ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, wie das wäre ohne dich.
Ja, stimmt, als wäre es immer schon so gewesen. Wie schön.
Ja, ja. Ja, ein neues Jahr, neue Fragen. Obwohl die Fragen stammen zum großen Teil noch aus dem alten Jahr, aber sie sind trotzdem brandaktuell. An dieser Stelle dürfen wir vielleicht so eine kleine Vorausschau noch mal geben auf dieses Jahr und wie wir Dinge auch beantworten. Wir haben eine gute Fee in unserer Community, die liebe Silke. Und die Silke war so nett und hat dir, Svenja, damit unglaublich geholfen, unsere ganzen Fragen, die wir jemals beantwortet haben, in ein Dokument zusammenzufassen, so dass wir anhand einer Stichwortsuche in Zukunft schon schauen können, haben wir das beantwortet, können wir da vielleicht auf eine bestimmte Folge hinweisen, ohne dass wir bestimmte Sachen jetzt nochmal und nochmal und nochmal thematisieren müssen. Ja, das finde ich unglaublich toll, dass die liebe Silke das getan hat. Also herzlichen Dank.
Ja, genau, vielen herzlichen Dank. Das hat uns echt total erfreut, dass jemand aus der Community praktisch meinen daneben gesagt, Schnitt. Also vielen Dank nochmal. Auch von meiner Seite, weil das war natürlich völlig unabsichtlich, als ich das letzte Mal erwähnte und habe nicht daran gedacht, dass vielleicht jemand darauf antworten würde. Und das hat uns sehr, sehr gefreut. Ja, so können wir ab jetzt unsere Listen selber weiterführen und sind da auch ganz up to date und wissen dann immer Bescheid, was wir schon mal beantwortet haben und können euch dann auch drunter schreiben, wenn ihr da was sucht.
Ja, und wir werden deswegen trotzdem, wenn es komplexe Themen sind, nicht gleich auf eine frühere Episode hinweisen, sondern vieles darf auch mal zweimal hier laufen, weil wir uns ja auch ändern. Unsere Erfahrungen, unsere Ansichten ändern sich und manchmal muss man einfach auch Dinge zwei, dreimal auf den Tisch bringen. Aber es gibt so grundsätzliche Sachen wie das Thema Erleuchtung. Das nehme ich immer ganz gerne, weil das kommt sehr häufig und wir haben es jetzt wirklich hoch und runter debattiert und aus unserer Sichtweise erklärt, da könnte ich mir vorstellen, in Zukunft schon mal zu sagen, schau mal Episode sowieso und Episode sowieso, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Natürlich werden wir hier.
Genau, wobei mir kürzlich noch was Tolles dazu eingefallen ist. Wenn du willst, droppe ich das jetzt hier nochmal.
Ja.
Und zwar habe ich überlegt, eigentlich, wenn man das mal genau betrachtet, ist das Wesen an sich, um das es geht, das da erleuchtet, das ist ja nicht, dass da was hinzukommt, sondern es ist etwas, das schon immer erleuchtet war und das in einer Art vergessen gegangen ist und eine Art Trennung. Und daher geht es eigentlich nur um das Beenden der Illusion von Trennung.
Sehr schön.
Ja, das ist ja nicht das, was dazukommen muss oder ich etwas erlangen muss oder ich wohin kommen muss, sondern es ist eher etwas sein zu lassen. Und das ist ja oft in der esoterischen Szene so, dass immer darum geht, irgendwas zu erreichen, besser zu werden, höher frequenter, liebevoller, was auch immer, herzoffener, also immer mehr, 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 mehr. Aber mir ist ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen, ich glaube, es geht nicht darum, mehr zu werden. Wir sind ja schon alles. Wir sind ja schon vollkommene Wesen, sondern das, was uns gerade davon trennt, das auszudrücken und zu fühlen, das zu erkennen und so in Frieden zu bringen, dass es gehen kann.
Also kann ich tatsächlich sagen, auch ich bin erleuchtet.
Ja, das sind wir alle, genau. Das ist dann die Antwort.
Ja, irgendwo sind wir erleuchtet. Ne?
Ja, genau.
Das scheint nicht so durch. Und ausgerechnet bei den Menschen, die von sich sagen, ich bin erleuchtet, bei denen scheint es am allerwenigsten durch. Ich habe gestern ein Interview gesehen, das muss ich mal gerade sagen, weil mich hat es so getriggert und ich weiß nicht warum. Aber da stand in den Shownotes der Erleuchtete und dann die Erklärung zu diesem Mann. Und dann habe ich gesagt, ist das jetzt was er selber von sich sagt? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und diesen Text findet man also mehrfach. Also ist es was er vorgegeben hat, ne? Und nicht der Interviewer sich ausgesucht hat. Das ist immer ein guter Indikator, ne? Sowas. Und das hat mich getriggert, wo ich gesagt habe, boah, das ist schon so ein bisschen vermessen, von sich in der dritten Person als der Erleuchtete zu sprechen.
Ja, und das haben wir selber gerade auch gemacht. Wir haben gerade erkannt, wir sind das ja auch. Und ihr alle auch übrigens.
Es ist ein schwieriges Thema. Wir sind alle erleuchtet und damit gut.
Genau.
Ja, dann gehen wir mal zu den Fragen der Erleuchteten. Und wir starten heute mit einer großen Frage. Also groß in jeglicher Hinsicht, groß, breit, wortreich. Heute würde ich euch bitten, über eure Sichtweisen, wer ist Gott wirklich, zu beantworten. In der Esoterik wird Gott als eine Art kosmische Energie oder Bewusstsein, das allem zugrunde liegt, gesehen. In dieser Sichtweise ist Gott kein Jemand, sondern ein Etwas. Ehrlich gesagt stelle ich mir das sehr nüchtern vor. Ein persönlicher Gott, intelligent, allmächtig, moralisch, mit Willen und Absicht, wäre schon in Anführungsstrichen romantischer für mich. Der Podcast mit Oliver Brünner war sehr spannend und er sagt, dass wir Menschen von verschiedenen Wesenheiten erschaffen wurden. Das ist alles sehr komplex. Der Wunsch nach Wahrheit in Bezug auf Gott ist für mich sehr groß. Ja, ich bin gespannt, wie du darüber denkst.
Ja, es ist mal wieder sowohl als auch, ne? Da ist die Sven ja wieder in dem sowohl als auch. Und zwar, ich empfinde es auch so, als dass alles, was dem Ganzen zugrunde liegt, was alles durchwirkt, was alles durchatmet, durchlebt, also alles, was existiert, jeder Energiefunke und jeder Nicht-Energiefunke ist aus dem einen Stoff sozusagen. Aber wer sagt, dass das unpersönlich ist? Ich bin ja auch aus diesem Stoff und du auch und wir sind sehr persönlich. Das heißt, Gott kann alles sein. Pflanze, Mensch, Tier. Es ist ja auch alles, weil sonst wären wir ja nicht da. Das heißt, es ist sehr persönlich und überpersönlich. Und unser kleines Menschengehirn kann sich das nicht vorstellen. Ich weiß, ich hatte mal eine Meditation, da bin ich in so eine runde, weiße Stadt gekommen. Die war wunderschön. Und oben, ganz oben im Tempel, saß ein Mann und der hat mich ausgelacht und hat gesagt, wieso glaubst du oder wieso suchst du immer nach einer Person in Gott? Das ist etwas, was Kinder brauchen. Und das Erwachsenwerden der Seele dazu gehört eben auch zu erkennen, dass alles Gott ist. Und dass dieses persönliche Gegenüber, das braucht ein bestimmter Bewusstseinsgrad, braucht das noch und das ist völlig in Ordnung. Aber ich wäre jetzt an dem Punkt, und das ist schon einige Jahre her, da dürfte ich das ein bisschen gehen lassen, weil Gott noch mehr ist. Und wenn man in bestimmten tiefen Meditationserfahrungen oder plötzlichen Einseinserfahrungen auf der Straße diese unfassbare Liebe spürt, dann ist das so persönlich, wie es nur persönlich sein kann. Das ist nicht unpersönlich. Es ist eine Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Eine so unbegrenzte, erschütternde, mächtige Liebe. Also das ist eher wie, was ich schon am Anfang sagte. Wir sind so beschäftigt mit uns noch verschließen vor diesem großen Ganzen, das wir sind und was auch ja auch Gott ist, dass wir manchmal, glaube ich, Angst haben, fast schon unterbewusste Angst davor, dass es einen überwältigt, wenn man das öffnet. Dass es zu viel ist, als dass man es aushalten könnte. Dass es einen blendet. Und wir sind so damit beschäftigt zu glauben, dass wir klein sind und nicht so toll sind und dass wir irgendwie begrenzte Wesen sind, die irgendwie gar nicht das wert vielleicht sogar sind, dem gegenüberzustehen, dass wir uns das selbst damit erschaffen, nicht in diese Erfahrung zu kommen. Wir sind so mächtig, dass wir einen Stein erschaffen können, den wir nicht heben können. Ja. Und das ist für mich das, was, wie ich es beschreiben würde. Es ist die ganze Zeit da, aber wir sind so mächtig, dass wir uns davor verschließen können, es wahrzunehmen. Und wenn man ja noch ein bisschen Führung braucht in diesem Verschlossensein, in diesem Getrenntsein, dann wünscht man sich jemand, der sagt, guck mal. Und auch das gibt es. In Form von Wesen, die da als Helfer dazwischen stehen, würde ich sagen, weil das große Ganze ist noch nicht zu fassen für ein Gehirn oder für ein Wesen, das noch so in Verschlossenheit ist. Und wenn wir dann diese Helfer haben, das können Engel sein, das können Geistwesen sein, das können Guides sein, die uns die ganze Zeit Nachrichten senden, wenn wir sie denn hören wollen, die ganze Zeit für uns da sind. Und da gibt es so Übermittler, meiner Meinung nach.
Ich würde gern auf diese Personifizierung noch mal kurz eingehen. Und dieser Wunsch nach, da muss doch jemand sein für mich. Dieser jemand sind, wie du schon so schön gesagt hast, sind wir selbst letztendlich. Unser höchstes Selbst ist Gott. Und das, wenn wir vom großen Bewusstseinssystem sprechen wollen, das ist nicht nur in der Esoterik so, dass diese Erklärung zugrunde liegt, Gott ist alles. Das haben wir auch in den Weltreligionen, nur es wird oft falsch verstanden, beziehungsweise es wird vielleicht auch von den Predigern falsch vermittelt. Ich kann mich erinnern, im Kindergottesdienst, da wurde dieses Gottesbild auch sehr personengetreu gezeichnet, sehr vermenschlicht auch, und was die Fähigkeit und was die Aufgabe vom in Anführungsstrichen lieben Gott ist. Und mir war irgendwie intuitiv klar, es gibt keinen lieben Gott, es gibt auch keinen bösen Gott, es gibt nur, also interessanterweise, als habe ich mich dran gestoßen, dass Gott keine Flügel hat in jeglicher Darstellung, die ich irgendwie gesehen habe. Und es gab früher so Bildbibeln für Kinder, und da waren tatsächlich Gottesgestalten drinnen mit weißem Rauschebart, so wie man sich das vorstellt. Und der war da oben irgendwo, und die Engel sind drumherum geflogen mit Flügeln. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Wenn er keine Flügel hat, dann kann der da oben gar nicht sein. Der wird doch vom Himmel fallen. Und in gewisser Weise ist das auch so. Das eine, dieses sowohl als auch, ist hier, glaube ich, noch angebrachter als in irgendeinem anderen Kontext. Das, was wir als großes Bewusstseinssystem ansehen, ist Gott, ist diese göttliche Energie, und die kann sich in alles und jeden manifestieren.
Mhm.
Und selbst wenn wir in Nahtoderfahrungen von Berichten hören, wo Menschen gesagt haben, ich hatte eine Begegnung mit Gott, und das wird tatsächlich personifiziert wahrgenommen, manchmal über einen Stellvertreter wie Jesus oder andere religiöse Figuren, dann ist das auch eine Absicht des großen Bewusstseins, sich so darzustellen, diese Gestalt zu zeigen.
Ja, genau, schon zu sagen, Gott da oben ist ja schon eine Trennung. Das ist da ist ein Raum, da ist Gott und ich bin außerhalb. Das geht für mich schon gar nicht zusammen, weil, wie ich schon mal sagte, für mich ist Gott wie ein immenser Raum voller Lebendigkeit und Liebe, und innerhalb dieses Raumes entstehen weitere Räume. Sagen wir mal als nächst niedriger, schwingenderer Raum, vielleicht der Urwesen, vielleicht nennt man, manche nennen sie vielleicht Urerzengel, die so den Raum halten, so als Grundqualitäten. Und darunter gibt's wieder Räume, in den Räumen drin, von Wesen, die diese Räume erschaffen haben. Das ist, ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht Devas, die dann Naturkräfte erscheinen ließen, die sowas wie Materie erscheinen ließen. Und dann die Planetenwesen, die dann sowas wie uns erlaubt haben, darauf zu entstehen. Ne? Also sowas, also das ist jetzt sehr mit einfachen Worten beschrieben, aber so habe ich manchmal das Gefühl, so dividiert sich das immer weiter runter in immer stofflichere Ebenen. Und alles ist immer durchwirkt und durchwoben und durchdrungen von diesem einen. Immer. Weil sonst könnte dieser Raum gar nicht da sein. Immer innerhalb dessen, was Gott ist.
Und dann ist in dieser Frage noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ein persönlicher Gott, intelligent, allmächtig, moralisch, mit Willen und mit Absicht, wäre schon romantischer. Und da ist ja schon die große Problematik, weil unsere Moral oder deine Moral, liebe Zuschauerin oder lieber Zuschauer, ist ja eine andere als die von anderen Menschen. Da wäre ja schon das erste Hindernis. Was ist denn überhaupt Moral?
Also ich finde Moral schwierig an der Stelle, weil das ja eine Bewertung bedeutet. Das ist gut und das ist schlecht. Das finde ich als Mensch sehr wichtig, damit ich Menschen schütze, damit ich mein Verhalten reguliere, all solche Dinge, dafür ist es sehr wertvoll. Aber als Gott, wenn ich da eine Bewertung mache, was machst du denn dann damit? Wohin führt denn das? Das ist ja keine bedingungslose Liebe mehr. Das ist ja dann die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder umgekehrt. Also das kann ja zu keiner bedingungslosen Liebe führen. Ich glaube, wo der Mensch ein Problem mit hat, sich vorzustellen, dass eine Liebe so groß ist, dass sie nichts ausschließt.
Ja.
Auch den Täter nicht. Und wir waren ja alle in irgendwelchen Leben schon mal auch Täter. Und dann wären wir ja komplett verloren gewesen, wenn da nicht diese bedingungslose Liebe gewesen wäre. Ich finde solche philosophischen Gedanken auch schwierig, Wenn man sich manche Dinge vorstellt, die im Leben passiert sind. Gerade Menschen, die persönliche Erfahrungen mit Tätern gemacht haben. Deswegen bitte nimmt es nicht persönlich jetzt an der Stelle. Wir versuchen es einfach mal philosophisch zu umreißen, was es bedeuten könnte, wenn man einen moralischen Gott hat. Dann hast du immer einen Gott, der dann auch sagt, du bist so nicht okay, weil du vielleicht irgendwas getan hast, was seiner Moral nicht entspricht. Und das ist für mich kein Gott. Oder das wäre vielleicht ein Gottwesen, aber dem würde ich nicht folgen. Das wäre eins der Trennung. Ein Wesen der Trennung noch. Das sagt das hier hell und da dunkel. Und den Gott, den ich meine, der trennt nicht. Der Gott, den ich meine, verbindet, erlöst. Und dessen Liebe ist unbegrenzt. Und was war das andere Wort noch? Moralisch und absichtsvoll, ne?
Da, moralisch, mit Willen und Absicht, intelligent, genau. Allmächtig.
Genau, jetzt haben wir Willen und Absicht. Daran habe ich mich auch ein bisschen gerieben. Und zwar ein Wille oder eine Absicht setzt immer voraus, dass ich ein Bedürfnis habe. Ich brauche jetzt das, ich möchte das. Und da sind wir wieder bei dem Gleichen, was ich eben gesagt habe. Eine Wesenheit, die ins Universum kommt und sagt, ich brauche von euch, dass ihr gute Wesen seid, weil dann geht es mir gut, ist ein Mangelwesen. Wie kann Gott ein Mangelwesen sein? Das ist für mich nicht logisch. Gott ist Fülle, unbegrenzte Fülle, der braucht nichts, sondern der erfreut sich an Erschaffen. Ne? Und zu dem Thema der dunklen Leiterfahrungen, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie das ist, wenn man einen Albtraum hatte und dann aufwacht und der so langsam verblasst und man sich so denkt, ach, zum Glück war das ein Albtraum, mir geht's ja ganz gut. Ich denke, so wird es genauso sein, wenn wir aus diesem Leben aufwachen. Dann werden alle die Dinge, die jetzt noch sehr schwierig und schmerzhaft sein, in einen Hintergrund treten, von einer größeren Wahrheit, einer größeren Liebe. Und das ist das Schöne daran, dass wir nie verloren gehen können in diesem Dunkelsten, sondern dass wir immer wieder auch da anknüpfen können, weil wir da ja herkommen. Das ist unser Ursprung. Und damit sind wir auch die ganze Zeit verbunden. Wie ich sagte, wir laufen nur so und so durch die Gegend und kriegen es nicht mit, dass wir das so tun.
Ja, und ich finde diesen Gedanken sehr tröstlich. Ne, das hilft mir immer, auch meine eigenen Erfahrungen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ne, was ist das unterm Strich aus der Perspektive des höheren Selbst oder des großen Ganzen? Ne, es ist immer, in Anführungsstrichen, nur Erfahrung. Mhm. Ne, und wenn sich eine neue Erfahrung auftut, dann geht die andere so ein bisschen in den Hintergrund. Ich hatte ja mal erzählt, und dass ich mir meinen eigenen Tod habe darstellen lassen. Ich bin mit diesem Wunsch tatsächlich in eine Meditation gegangen und es war sehr, sehr interessant. Mir ist nicht gesagt worden oder gezeigt worden, wann und wie, sondern nur der Moment, wie ich ihn wahrnehmen könnte unter Umständen. Und das war wie so einen nassen Gummihandschuh auszuziehen. Das war so ein bisschen zäh und dann plötzlich macht plopp. Und dann war das gegessen. Und dann habe ich mir ja so einmal über die Stirn gewischt und habe gesagt, boah, was war das denn für ein Karussell? Na, und damit war das aber gut. Das war wie so eine schlechte Achterbahn, ne? Mit Höhen und Tiefen und allem drumherum, aber ich habe sofort gespürt, ich hänge da nicht dran, das ist jetzt gegessen, ne? Auf zum nächsten Ride, auf zur nächsten Kirmes. Und so sind wir, glaube ich, auch, ne, in unserem, weil es geht dann ja oft auch, und das wird Thema dann in der nächsten Folge, werden wir zur Reinkarnation gezwungen, ne, und nein, wir haben Spaß dran, ne, es gibt so viel, was das große Bewusstseinssystem für uns an Spielraum geschaffen hat, und es ist tatsächlich wie ein Vergnügungspark für mich, dieses Leben. Na, und es gibt Sachen, die sind toll und andere, die sind nicht toll, aber am Ende des Tages, ja, war es Geisterbahn oder es war Kinderkarussell, ne, was immer.
Ich muss schon sagen, es gibt auch Dinge, die sind wahnsinnig anstrengend und die sind wirklich nicht schön. Aber ich habe eine große Demut davor, welche Kraft ein Mensch darin entwickeln kann und welche Weisheit ein Mensch darin entwickeln kann und welche Demut und auch Mitgefühl. Und manchmal ist es einfach anders nicht zu lernen. Und vielleicht sind wir dann so mutig, dass wir sagen, okay, ich würde das gerne lernen, ich bin bereit, das zu tun. Oder vielleicht ist es aber auch so, dass wir aufgrund unserer unerledigten Geschäfte so eine Resonanz haben, dass wir da angezogen sind. Weil ich glaube, man kann nicht weg, wenn man noch Themen hat. Also diese Frage der, jetzt beantworte ich das schon, ne, der freien Inkarnation sehe ich da auch nochmal differenzierter, aber da können wir ja dann später nochmal drauf eingehen.
Ja, da hängt noch eine ganze Menge anderes dran an der Frage, die wir für die anstehende Folge haben. Würde ich sagen, belassen wir Gott mal damit und wir freuen uns auf die Kommentare. Was ist Gott für dich? Oder gibt es noch einen Input, der vielleicht interessant für alle Zuschauenden wäre? Dann gerne in den Kommentaren teilen. Ich bin sehr gespannt.
Was mir noch dazu einfällt, ist, was für mich das Wunderbare daran ist, dieses Gefühl, nie verloren zu gehen und wirklich vertrauen zu können, in auch schwierigen Situationen. Das ist, glaube ich, der größte Gewinn, wenn man so sagen will. Und dass ich nur den Gottesbildern folge, also das, woran ich speziell jetzt glaube, das ist, weiß ich, ist ja auch eine menschliche Svenja-Sicht, das ist sicherlich noch nicht das Ganze, aber ich glaube grundsätzlich nur an die Dinge, die mich stärker, liebevoller, würdevoller, bewusstseinserweiterter machen. Alle Dinge, die mich in Angst und Trennung tragen, die lehne ich ab in Bezug auf Gottesbilder. Also das, ja, finde ich, darf jeder für sich auch nochmal überprüfen, wie sehr das Gottesbild einen dient und einen irgendwie in die größte und schönste Version seiner selbst bringt oder eher eine Mangel- und Opferversion.
Ja, weil das Bild, was ich von Gott habe, ist letztendlich das Bild, was ich von mir habe. Das dürfen wir hier auch mal in den Raum werfen mit der Überlegung, ich bin ja Teil dieses Ganzen. Ich bin Gott irgendwo. Ne? Und nicht das Ego, was hier spricht, aber ich in meiner Essenz. Und wenn ich da eine Projektion entwickle, das hat ja auch wiederum, wie wir wissen, Folgen. Ne? Wenn wir Glaubensmuster annehmen und die sich verhärten, die bestimmen die Räume, die wir betreten, sowohl im Hier als auch im Jenseits. Und auch unter diesem Aspekt ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sich mal ganz explizit mit dieser Frage auseinandersetzt. Wer ist Gott und was bin ich im Verhältnis zu Gott?
Und ich glaube auch, dass der Zustand der eigenen Psyche, des Nervensystems, der Schmerzräume sehr wahrscheinlich macht, woran du glaubst. Also wenn du sehr viel angstbasierte Schmerzräume hast, dann wirst du dir umso mehr einen Gott wünschen, der jetzt mal auf den Tisch schaut und das regelt, sozusagen, der die Macht an sich nimmt und das so und so und so regelt, weil Angst sehnt sich immer nach Sicherheit über Kontrolle. Ja, und je weiter du in deiner Liebesfähigkeit bist und in deinem Frieden bist, desto weniger brauchst du einen Gott, der kontrolliert. Also das hängt auch zusammen. Weißt du, wie ich selber bin, so entsteht auch mein eigenes Gottesbild oder mein Weltbild. Da gibt es auch einen Zusammenhang.
Und natürlich, das wird so eine Schleife. Das Bild, was ich mir erschaffe, hat auch wiederum einen Einfluss auf mich. Das ist so ein bisschen wie diese Gedankenformen, die ich oftmals in den Astralwelten sehe, die ein Eigenleben annehmen. Weil ich da so viel rein projiziere, dass die energetisch sehr stark werden und einen eigenen Ausdruck bekommen, sozusagen, einen Bewusstseinsausdruck. Und das passiert oftmals mit fixen Ideen, die wir entwickeln. Nicht nur in Bezug auf Gott, auch in Bezug auf unsere Mitmenschen oder Systeme, egal in wohin. Ne? Das nimmt ein Eigenleben an, denn ich bin Schöpfer. Und ich erschöpfe Gedankenformen, die sehr wohl auch eine eigene Lebensfähigkeit haben.
Ich habe das kürzlich noch mit einer Freundin besprochen, die eine Angsterkrankung hat. Und sie ist sehr intelligent und ich mag sie sehr gerne. Und immer, wenn wir uns über solche Themen Welt, Politik, Menschheit unterhalten, ist sie häufig auf der Seite des, ich glaube nicht, dass das gut geht oder dass der Mensch an sich aus sich selbst heraus Gutes will. Sie glaubt, der Mensch möchte eher zerstören. Und ich bin eher auf der Seite, die sagt, okay, zerstören will nur Angst. ist der Mensch nicht mehr in der Angst, will er von sich aus durchaus Gutes. Man kann es Kinder sehen, die ohne Angst aufwachsen, die möchten schon gerne teilen und unterstützen. Ich arbeite ja mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, daher weiß ich das. Also ich habe festgestellt, dann habe ich zu ihr gesagt, guck mal, kann es nicht sein, dass das etwas weniger regulierte Nervensystem, das unter Angst steht, genau das so annehmen muss. Und das reguliertere nimmt es so an. Und das ist genau Ausdruck dessen, wie wir uns beide empfinden, aufgrund nur unseres Nervensystems und der Regulation. So empfinden wir das ganze Weltbild ist dadurch gefärbt. Und das habe ich in dem Moment so klar sehen können. Und sie auch. Und sagte, stimmt. Also es war so, ne, deswegen hinterfragt das häufiger mal und glaubt nicht, dass das alles direkt in Stein gemeißelt ist. Es kann auch einfach nur ein Widerhall sein eurer inneren Räume. Und die können sich ändern.
Ja, gut, dabei belassen wir es mal. Ich würde gerne noch eine Frage hier mit einbringen, die wir hoffentlich schnell beantworten können, die jetzt ganz anderer Natur ist. Wenn Menschen Müll in die Natur werfen, beginne ich zu urteilen, wie kann ich mit meinem Groll umgehen? Oder ist Groll okay, weil es eigentlich Not und Leid ausdrückt?
Ja, wieder beides. Also ich finde, eine gewisse Wut ist eine Energie, die sagt, das ist nicht okay und es muss ein Stopp folgen. Also das ist die Energie, die sagt, so machst du nicht weiter, du überschreitest meine Grenze, ich muss was tun, ich werde mich engagieren, was auch immer. Dafür ist es eine gute Energie, wenn man sie in diese Kanäle leitet. Wenn man die aber nimmt, um Menschen abzuwerten, dann vergrößert man eigentlich Leid und Trennung auf der Welt. Und das hilft dann nicht wirklich, sondern was helfen könnte, wäre der offene Dialog. Und der offene Dialog ist nur möglich mit Menschen, die Dinge in die Natur werfen, wenn ich nicht vorurteile, sondern wenn ich wirklich interessiert bin zu hören, was ist bei dir, wenn du das machst? Hast du da ein Gefühl zu oder gar kein Gefühl? Ohne zu urteilen, mal zu fragen. Und häufig kommen die Menschen dann ins Überlegen und stellen fest, dass sie etwas tun, was sie eigentlich selber gar nicht auch nicht gut finden, aber da haben sie noch nicht so drüber nachgedacht. Oder denken, weil es alle so machen. Oder sie haben vielleicht einen Groll, weil die Welt ja auch nicht fair zu ihnen war. Warum sollen sie dann fair zu der Welt sein? Also da sind wieder Räume, meistens Schmerzräume. Und für mich ist das ganz klar zu sehen, je sensibler ein Mensch ist oder je befriedeter die Schmerzräume sind, desto mehr spürt man die Natur, die Tiere, wie alles lebt. Und dann kann man das nicht mehr beschmutzen. Man kann es nicht schlecht behandeln, weil man die ganze Zeit fühlt, was da lebt. Dass es Freude hat, wenn es in sauberen Umgebungen ist. Und ich selber natürlich auch. Also das ist dann so selbstverständlich, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Das muss mir dann auch keiner erklären, schmeißt da nichts hin, sonst weiß ich einfach. Und ich glaube, Leute, die einfach so achtlos was hinwerfen, die müssen in irgendeiner Weise in ihrer Wahrnehmungskraft eingeschränkt sein. Sonst ging es nicht. Ne? Und das ist entweder eine Form von noch nicht so sensibel aufgrund von fehlendem Wachstum des Bewusstseins oder noch nicht so sensibel wegen verschlossenen Emotionen aufgrund von Schmerzräumen. Das ist so meine Erklärung dazu. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mit Mitgefühl mit diesen Menschen umgehen und muss sie nicht fertig machen oder ablehnen, sondern kann in einen offenen Dialog gehen.
Ja, ich finde das Thema tendenziell sehr triggernd für mich persönlich. Habe ich auch gerade wieder festgestellt, als du darüber geredet hast. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt auf dem Weg nach Italien mit meinen Eltern. Ich war 7 Jahre alt oder 8 Jahre alt und in den 70ern, Anfang der 70er oder Mitte der 70er war das sehr, sehr normal, dass Menschen auf der Autobahn, nicht nur auf der Autobahn, auf der Landstraße, wenn sie irgendwas im Auto verzehrt haben oder Müll hatten, die haben das Fenster runtergedreht und es einfach rausgepfeffert. Und ich habe damals irgendwie schon so ein Verständnis davon gehabt, das ist nicht richtig. Ne? Ich konnte mir aber nicht erklären, warum nicht, weil ich hatte ein anderes Verhältnis zum Müll. Ich habe mir, Müll war für mich, ja, man schmeißt es weg und da kommt jemand und holt es ab und damit ist die Sache gegessen. Und ich glaube, was mich da gestört hat, war einfach so ein bisschen so, jetzt müssen die Leute hier auf die Autobahn kommen und es hier wegräumen. Ne? Und habe das irgendwie versucht im Auto meinen Eltern und meinem Bruder damals so zu vermitteln. Und das ist aber auf komplette Taubheit irgendwie und Gelächter gestoßen. Ach, das ist nicht so schlimm, ist doch nur eine Kekspackung. Als ich junger Erwachsener war, habe ich die gleiche Situation nochmal gehabt mit meiner Mutter. Da saß ich mit meiner Mutter im Auto und da waren wir schon in einer ganz anderen Epoche, ne? Also 8 Jahre später wahrscheinlich. Und oder 12 Jahre später, und sie hat, es war nur ein Bonbonpapier, aber sie hat das Fenster runtergedreht und hat es rausgeworfen. Und es hat mich so extrem getriggert, dass ich direkt so aus der Haut gefahren bin und gesagt habe, warum machst du meinen Planeten hier kaputt? Ne? Das muss doch nicht sein. Wir, ja, sonst haben wir den Müll im Auto, war die Antwort. Ne? Und es ist also nach wie vor, ach, ich finde Müll ein ganz schwieriges Thema. Ich lebe in einem Land, in dem Müll wirklich, also hier in den USA wird unfassbar viel Müll produziert. Wenn ich in Deutschland bin, da haben wir diese Mülltrennung, ne, und ich habe vielleicht einmal in der Woche habe ich eine kleine Restmülltüte. Ne, wenn ich da in meiner kleinen Wohnung bin, gut, da bin ich alleine. Wenn ich hier mit Frau und Hund bin, wir haben mindestens einen riesen Müllbeutel am Tag. Und ich verstehe das nicht, weil es scheint irgendwie, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Mhm. Und das bringt mich so ein bisschen auch in eine, ja, es ist fast so ein bisschen so eine Hilflosigkeit. Wo fängt man an? Ne, klar, ich kann aktivistisch tätig werden, ich kann mich einsetzen dafür. Ich war vor wenigen, naja, jetzt zur Aufzeichnung liegt schon ein bisschen zurück, aber ich war mit Sabrina Fox bei uns hier am Strand spazieren. Einen lieben Gruß an dieser Stelle. Eine super sensible, wunderbare Person, die fast immer barfuß läuft, 80% der Zeit, selbst barfuß Schnee schippt, wie sie mir sagte. Und wir gingen am Strand entlang und es war so kurz nach der Flut, das Wasser ging zurück und es war unglaublich viel Müll. Und Sabrina war total schockiert. Sie sagt, warum ist denn bei euch hier so viel Müll? Jetzt haben wir eine Hafenmauer da, da wird das wahrscheinlich auch ein bisschen extremer angesammelt und dann mit der Flut angespült. Und wenn sich das Wasser zurückzieht, dann bleibt viel liegen. Aber es war, sie war in der Versuchung, was aufzuheben und hat dann nach vorn geschaut. Und dann kam auch so dieser Moment, den ich richtig gespürt habe, so, oh Gott, das ist so viel, das kann ich alleine gar nicht. Na, und das ist so schade, ne, dass Menschen so sorglos mit diesem Gut umgehen, mit dem Müllgut. Und es wirklich, also ist überall zu finden, ne?
Ja, ich glaube, das Problem ist ja nicht nur Leute, die irgendwo was liegen lassen oder hinwerfen, sondern wir haben solche Mengen an Müll, das sich weltweit auftürmt, auch in Ländern, die ja keine gute Müllentsorgung haben oder gar keine. Ne? Und da fließt so viel Tonnen täglich ins Meer und über die Flüsse, dass wir in einem Kreislauf jetzt stecken aus Müll, dass selbst an entfernteste Strände Müll gespült wird. Und es gibt eine sehr, sehr gute Dokumentation auf Arte, den Titel habe ich jetzt gerade vergessen, da ging es auch um Plastik und da war ich ganz schockiert, weil die halt gezeigt haben, dass tatsächlich Plastik überall in jedem Teil unseres Lebens ist, also Mikroplastik in unseren Körpern, ja, in unseren Zellen, in allen Flüssen, in allen Wasser, wir entkommen dem nicht mehr. Selbst wenn wir jetzt heute sagen würden, wir schaffen alles ab an Plastik, ist es überall noch in allen Kreisläufen. Und es führt zu Impotenz, also die Wesen können sich nicht mehr fortpflanzen, also bei wasserlebenden Tieren, Schnecken und so kann man das schon sehen. Und bei Menschen nimmt es auch zu und das ist wirklich ein Riesenproblem und ich bin da auch sehr in diesen Ohnmachtsgefühl. Da muss ich immer gut aufpassen, dass ich da nicht zu tief reinstürze, weil dann helfe ich der Welt auch nicht mehr. Aber es gibt immer wieder auch Projekte von jungen Menschen, die zum Beispiel Mülleinsammlungsmaschinen bauen, die auf dem Meer dann den ganzen Müll einsammeln. Oder es wird daran geforscht, dass bestimmte Bakterien Plastik auflösen können. Also Menschen werden da auch sehr erfinderisch. Und vielleicht kann man das ja auch unterstützen mit Spenden oder solchen Dingen. Also man kann versuchen, irgendwie aktiv zu werden, damit man nicht so in diese Ohnmachtsrolle fällt. Ja. Aber ich kann das sehr gut verstehen. Für mich ist das auch ein Trigger und mir blutet immer das Herz. Und wenn ich hier bei uns am Rhein spazieren gehe, ich habe mittlerweile mir angewöhnt, immer eine Tüte dabei zu haben, damit ich die Teile, die da liegen, einsammeln kann. Weil ich bin gerne da am Wasser. Das tut mir gut. Ich tank da auf und es ist nicht schön, wenn man sich neben Müll setzt oder zwischen Mülltüten. Und ich kann das auch nicht verstehen, wenn Leute da zum Feiern hingehen, weil es schön ist und dann alles, was sie mitgebracht haben, da lassen. Das ist für mich völlig unverständlich. Aber dann muss ich mich immer wieder von der Svenja-Ebene in die Meta-Ebene bringen und sagen, okay Svenja, was ist das für ein Bewusstsein, das das tut? Das ist, ne? Dann ist es verständlich. Aus deren Sicht ihrer Welt ist da nichts bei, weil die sich sagen, da kommt ja jemand und macht das weg. Und wenn ich dann frage, was denkst du denn, wo die Müllabfuhr lang fährt? Die fährt nicht am Rhein entlang. Manchmal stellen die den Müll dann auch an die Straße da, ne? Unten am Rhein jetzt, ne? Aber da fährt auch keine Müllabfuhr. Das sind dann nette Leute wie ich, die das dann mal mitnehmen. Ne? Und, oder andere, ne? Aber es ist, ja, da sind wir wieder bei einem Thema Bewusstheit, ne? Ich glaube, alles Leid auf dieser Erde hängt leider auch an dem Thema Bewusstheit. Und Bewusstheit kann man nicht anknipsen oder einprügeln oder erzwingen, sondern das kann man nur fördern. Zunächst bei den Kindern, bei den Kleinsten oder bei dem nächsten Menschen, der dir über die Straße läuft, mit Freundlichkeit und mit offenem Dialog zu reagieren und zu gucken, wie kann man da ein Stückchen das Bewusstsein weiten, ohne da mit dem Hammer drauf rumzukloppen, weil das funktioniert nicht. Sondern durch Empathie, durch Verständnis, durch in Schwingung gehen mit dem Gegenüber. Und da habe ich tatsächlich schon den einen oder anderen jetzt, der auch weniger Fleisch isst oder so. Also ohne, dass ich da aufdringlich war, einfach nur durch Dialog, die dann für sich befunden haben, nee, das probiere ich mal aus, stimmt, das ist ja eigentlich schrecklich.
Und das dann machen wir jetzt wieder ein neues Fass auf.
Ja.
Ich glaube, das bewahren wir mal für eine weitere Sendung, denn wir sind jetzt so langsam hier an unserem Zeitlimit angekommen, schon drüber wieder mal. Liebe Svenja, es war mir ein Vergnügen, dir zu lauschen. Vielen Dank für all die wunderbaren Inspirationen und Gedanken, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sehen uns kommende Woche.
Ja, vielen Dank für diesen wunderschönen Dialog mit dir, Oliver, und für euer Zuhören und ja, all eure Geschenke in Form von auch Spenden und so. Die haben uns erreicht und die erfreuen uns und bringen unser Herz zum Leuchten, genauso wie das Dankeschön. Ihr wisst ja, wir lesen immer jedes Kommentar. Vielen, ja. Vielen Dank. Alles Liebe euch.
Auf jeden Fall. Und ja, bis kommende Woche. Alles Liebe.